Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die wünscht einen schönen guten Tag. Heute ist die Autorin Tina Pruschmann unser Gast. Sie hat sich sehr intensiv mit Sachsen und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern auseinandergesetzt. Und das, obwohl sie selber aus Thüringen stammt. Warum also? Ein sächsischer Roman, das können wir klären in dieser Stunde. Sie ist nämlich unser Gast. Ich begrüße Tina Pruschmann. Hallo, schön, dass Sie gekommen sind.
Hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Erstmal möchte ich aber, ich habe ja gesagt, was ich so klären will in dieser Stunde, aber erstmal möchte ich gerne nochmal ein anderes Thema, nämlich unseren eigenen Sender hier ansprechen. Im angesprochenen Roman Bittere Wasser schaltet die Protagonistin nämlich an einer Stelle an einem Sonntagvormittag das Radio ein. Und zwar so, wie das Radio immer eingestellt war von ihrer Oma, wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten. Und was erklingt? Das klingende Sonntagsrätsel, die Traditionssendung hier im Deutschlandfunk Kultur. Und da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut. Was verbindet Sie mit dem Sonntagsrätsel, Frau Pruschmann?
Ja, ich glaube, das ist so eine Kindheitserinnerung, denke ich. Und ich fand es schön, die dann aufzugreifen.
Haben Sie das Sonntagsrätsel gehört zu Hause?
Das waren meine Eltern. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Die Erinnerungen trügen ja manchmal. Entweder waren das meine Eltern oder vielleicht sogar meine Großeltern. Ich bin mir gerade tatsächlich nicht so ganz
sicher. Auf jeden Fall sind Sie mit den Geschichten, mit den Rätseln aufgewachsen, die da jeden Sonntag über den Sender gingen.
Unter anderem.
Das freut uns natürlich sehr. Heute ist die Autorin Tina Pruschmann unser Gast. In ihrem Roman Bittere Wasser nimmt sie uns mit hinauf auf die von mir schon erwähnten Elefantenrücken. Aber sie nimmt uns auch tief hinein mit in Bergbauschächte zwischen Zirkus und Uranerzförderung. Spielt nämlich die Geschichte, jedenfalls weite Teile der Geschichte. Frau Pruschmann, war Ihnen das eine zu bunt, also der Zirkus zu bunt und das andere zu grau und zusammen war es genau richtig? Oder wie kam diese Zusammenstellung zustande?
Also es war tatsächlich genau umgedreht. Ich wollte einen sächsischen Heimatroman schreiben und die erste Idee dazu stammt schon aus dem Jahr 2016, muss das gewesen sein, als in Sachsen gerade auch die politischen Diskussionen so hochkochten und Pegida auf der Straße stand und plötzlich alle Welt Heimat verteidigen wollte und es dann eben auch wirklich Übergriffe gab auf Wohnunterkünfte für Geflüchtete und natürliche Situation dann erinnerte an Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda ja. Und so. Und dann natürlich dachte, was ist denn hier kaputt gegangen? Und da kam zumindest so der erste Gedanke, doch mal einen Roman hier zu verorten und zwar in aller Konsequenz. Also nicht nur den Schauplatz als eine Kulisse zu nehmen, sondern den Schauplatz so zu bearbeiten, dass der im Grunde auch so eine Art heimliche Hauptfigur ist, könnte man vielleicht sagen. Und dann waren die ersten Überlegungen, okay, wenn ich jetzt Sachsen nehme, wo gehe ich denn da hin? Das war mir sehr wichtig, den Ort auszusuchen. Und in Sachsen hat man, finde ich zumindest, so zwei Möglichkeiten. Bergbau spielt eine große Rolle. Und dann kann man sich entscheiden, nimmt man den Kohleabbau, was ja so im Leipziger Land eine große Rolle spielt, aber auch in Hoyerswerda in der Gegend, in der Lausitz, oder nimmt man den Bergbau, den Untertagebergbau sozusagen. Genau. Ne? Und da in meinem ersten Roman der Tagebau auch schon durchaus eine Rolle spielt, habe ich gedacht, ich interessiere mich doch mal für den Untertagebergbau und dann kam noch was Literarisches hinzu und zwar, also was mich dann literarisch interessiert hat und zwar, dass mit dem Untertagebergbau ja immer auch so ein interessantes Versprechen verknüpft ist, nämlich, dass man den Schatz im Berg findet, der dann sozusagen für Wohlstand in der ganzen Region sorgt. Und dieses Motiv hat mich dann tatsächlich sehr, sehr interessiert. Und wenn man sich mit Untertagebergbau in Sachsen beschäftigt, kommt man um den Uranbergbau im Grunde nicht drum herum, weil das letzten Endes, das war ja der letzte Untertagebergbau in Sachsen. Und es gibt ja immer noch auch Menschen, die dort gearbeitet haben und die man fragen kann. Und so ist das gekommen.
Und der Zirkus?
Und dann der Zirkus, genau. Und dann habe ich gedacht, oder mich so beschäftigt mit dem Uranbergbau. Und die Bilder, die da sich aufmachen, sind natürlich die Hallen, der Staub, der Dreck, die Umweltzerstörung. Und dann habe ich gedacht, okay, also 300 Seiten Halde, Dreck, Umweltzerstörung, das hält ja kein Mensch aus. Ich brauche unbedingt ein atmosphärisches Gegengewicht. Und So kam der Zirkus sozusagen mit ins Spiel, als etwas, was wahrscheinlich nicht weiter weg liegen kann als der Uranbergbau im Erzgebirge.
Das sind zwei so weit auseinanderliegende Pole. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin in beiden total mitgegangen und war dann irgendwie ganz befremdet, als ich dann mitgekriegt habe, die Tina Prischmann kommt überhaupt weder was mit Bergbau zu tun, noch mit Sachsen, noch mit Zirkus. Ich habe sie zumindest für irgendwie eine Zirkusnachkommin gehalten. Aber das ist alles imaginiert. Ich meine, das, was Autoren, Autorinnen immer wieder machen, aber wir Journalistinnen suchen halt häufig nach irgendwelchen Verbindungen. Die sind aber gar nicht da, oder?
Ja, da muss ich Sie jetzt auch enttäuschen. Tatsächlich, die sind jedenfalls nicht im direkten Sinn da. Also ich kann mich schon erinnern, ich bin ja aufgewachsen in Gera und ich kann mich schon an Wismut erinnern. Also im Sinne von, dort gab es Wohngebiete, wo Wismut-Bergleute wohnten. Die waren dann in Ronneburg im Tagebau, im Uran-Tagebau. Und ich kann mich daran erinnern, dass es gab immer so einen Nimbus um den Wismutbergbau und um diese Wismutbergleute. Also auf der einen Seite wusste man, die verdienen sehr viel mehr Geld als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und auf der anderen Seite wusste man aber eben auch, dass es teuer erkauft. Wenn wir durch Ronneburg gefahren sind, mal auf dem Ausflug oder so, haben da nie einen Stopp gemacht, sind nie angehalten, haben uns das mal angeguckt.
Und, aus Bedenken, und, ja? Ihre Eltern hat Bedenken da irgendwie?
Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Vielleicht war es auch einfach, gab es da jetzt nichts, was man sich hätte irgendwie vielleicht anschauen wollen. Aber ich weiß, dass mein Vater immer, der Spruch war dann immer, ja, hier sterben die an Lungenkrebs.
Ah ja, okay. Weil, also Sie hatten ja jetzt eben erklärt, also Pegida bzw. Legida war der Auslöser. Also die Demonstrationen, Sie sagten 2015, 16, haben Sie gedacht, ich will, ja was eigentlich? Die Sachsen erklären, mir selber erklären, warum sind die so? Suchen sie Entschuldigung? Was haben sie eigentlich gesucht?
Das ist wieder so eine Frage, die ich gar nicht so ganz gut beantworten kann, weil nämlich ein literarischer Text sehr, sehr schnell einfach so eine ganz starke Eigendynamik entwickelt. Also das heißt, die Ursprungsidee war natürlich die, und das hatte auch wiederum so einen Charme, in den Untertagebergbau zu gehen, nämlich den Sachsenstück unter die Decke zu gucken, so als Bild dazu. Aber als die Figuren da waren, und ich habe relativ lange Zeit wirklich gerade ausgeschrieben, also sehr, sehr intuitiv den Figuren folgend geschrieben, und dann verlieren sich diese Anfangsfragen. Mhm. Also ich kann einen Roman nicht als so eine Art Agenda-Roman schreiben, der dann tatsächlich eine Anfangsfrage wirklich beantwortet. Und ich denke, das tut der Roman im Grunde natürlich auch nicht.
Aber Sie mussten ja eine ganze Menge lernen. Also Bittere Wasser beispielsweise kommt auch aus dem Bergbau, ne? Oder?
Also der Titel ist spät entstanden. Der ist noch nicht während der Schreibphase entstanden, sondern dann in den Überlegungen mit Verlag und mit der Lektorin Susanne Rehlein, wie könnte das Manuskript dann, welchen Titel könnte das
aber
haben?
Aber es ist ein Fachbegriff, meine ich, das kommt aus dem Bergbau, ne?
Nee, nee. Nicht, dass ich wüsste.
Ich dachte, das seien irgendwie die Abwasser, die da irgendwie durchgespült werden.
Nee, ich wüsste, aber es passt natürlich. Also die bitteren Wasser passen natürlich, weil in dem Roman der Fluss sozusagen immer als so ein poetisches Motiv so mitfließt, der auch so ein Stück weit verwendet wird, um auch auf die Umweltzerstörung so hinzudeuten. Also die Großmutter warnt ja immer, steckt da nicht die Füße rein und so. Und dann gibt es noch so eine sehr religiöse Deutung zum Atomunfall in Tschernobyl. Der hat zu tun mit der Offenbarung des Johannes. Da gibt es eine Stelle, dass ein Stern namens Wermut in die Wasser fällt und die Wasser bitter macht. Und die Verbindung dazu, ich erkläre es wahrscheinlich zu grob, aber Tschernobyl, also der Begriff, übersetzt aus dem Ukrainischen, bedeutet in etwa so viel wie schwarze Stängel. Also schwarze Stängel sowie der Beifuß der Wermut. Und die religiöse Deutung des Unfalls war eben immer auch, dass das sozusagen Teil der Apokalypse ist. Und das sozusagen zusammengenommen alles bindet dieser Begriff bittere Wasser natürlich ganz gut zusammen.
Zu Gast ist heute hier im Gespräch die Autorin Tina Prischmann. Mit ihrem Roman Bittere Wasser war sie sowohl in Sachsen unter und über der Erde, auch im Zirkuszelt. Frau Prischmann, ich hatte ja noch versprochen, dass ich so ein bisschen rausbekomme, wie Sie eigentlich, Sie, die Sie beispielsweise kein Zirkuskind sind, wie haben Sie recherchiert? Also wenn man es genau liest, werden die Menschen in dem Roman den beschriebenen Ort Tann mit Bad Schlema wahrscheinlich, werden sich da wiedererkennen. Da kann man ja vor Ort sein und recherchieren. Da haben Sie, glaube ich, auch ein bisschen Zeit verbracht durchaus.
Ja, also da kann man nicht nur vor Ort sein und recherchieren, da kann man auch viel lesen darüber. Es gibt nämlich in Bad Schlema einen Ortschronisten, Oliver Tietzmann heißt der, und der hat die Chronik von Bad Schlema dankenswerterweise sehr gründlich aufgearbeitet, und die Quellen habe ich natürlich genutzt auch für den Roman. Dann gibt es in Bad Schlema ein Museum über den Uranbergbau. Dort habe ich, das war so die erste Recherchestation sozusagen. Dort habe ich eine Führung mitgemacht, und dort kann man sich eben auch alles erklären lassen und vor allen Dingen sich anschauen, wie der Ort eben aussah zu Zeiten des Uranbergbaus und was für ein Unterschied das vor allen Dingen ist.
Und dann sind Sie auch immer wieder hingefahren, haben immer wieder dort gelebt oder jedenfalls da viel Zeit verbracht oder einige Zeit verbracht, um den Roman zu schreiben. Und man kann ja auch, also 15, 16 ist die Idee gekommen, im vergangenen Herbst ist er rausgekommen, also hat das Werden dieses Romans natürlich schon einige Zeit in Anspruch genommen. Wie sind Sie auf die Spuren, Sie haben sich auf die Spuren des Zirkuses begeben?
In ähnlicher Weise. Also es ist tatsächlich, vielleicht würde es ein bisschen enttäuschen, sehr viel theoretisches Erarbeiten dabei. Also das heißt, das betrifft die Ukraine in gleicher Weise. Das heißt, ich suche mir dann immer erstmal alles, was es zu einem Thema zu finden gibt, an Dokumentationen, an Reportagen, an Essays, an auch Literatur, Film, was auch immer. Und genau, und nähere mich so diesem Thema und suche mir dort natürlich auch die Details raus, die es ja braucht, um etwas anschaulich zu machen.
Ja, und anschaulich ist es wirklich geworden. Also man hat manchmal richtig, die geht Stroh in den Haaren oder jedenfalls den Geruch in der Nase. Das ist Ihnen gut gelungen. In der, Sie sagen gerade Ukraine, haben Sie sich ähnlich theoretisch erstmal genähert. Andererseits waren Sie, also wenn man da liest, wir befinden uns dann in Kiew. Das hat den einen Grund, das Erz wird nach Tschernobyl geliefert und der Zirkus wird mit der Wende aufgelöst und die Zirkuselefanten werden nach Kiew in den Zoo verkauft. Und unsere Protagonistin, die quasi mit den Elefanten aufgewachsen ist und geht mit nach Kiew. Wir streuen dann also als Leserinnen und Leser durch Kiew, sind im Zoo ganz viel, nehmen am Stadtleben teil, erleben sehr viel mit den Menschen. Das können Sie ja nicht alles irgendwie imaginiert haben. Da waren Sie eine ganze Zeit lang auch in der Ukraine tatsächlich zu Gast.
Ja, also eine ganze Zeit lang ist vielleicht etwas übertrieben. Ich war 2018 vier Wochen in Kiew und habe mich dort in einer Ferienwohnung in einem kleinen Vorort von Kiew eingemietet und mir auf Kosten von zwei Paar Schuhen die Stadt erlaufen, erst einmal vor allen Dingen, und habe auch Kontakte dorthin, habe auch Kontakte hier in Deutschland zu Ukrainern, die jetzt Freunde sind. Und ich glaube, mein Zugang war zunächst mal zu schauen, was gibt es denn eigentlich Verbindendes, also vor allen Dingen Verbindendes aus von Ostdeutschland in die Ukraine, also in ein postsowjetisches Land. Und da findet man erstmal natürlich eine ganze Menge an ähnlicher historischer Erfahrung. Man findet zum Beispiel die gemeinsame sozialistische Vergangenheit. Und wenn man Menschen trifft entsprechenden Alters, kann man sich zum Beispiel herrlich lustig machen über den Marxismus-Leninismus-Politikunterricht von früher und
gleich
die Parolen.
Gemeinsames Thema.
Genau, die Parolen, die auf den Bannern standen und so. Das, was ähnlich ist, ist natürlich die Erfahrung des Zerfalls eines Imperiums, was die Ukraine betrifft, direkt. Zerfall der Sowjetunion. Was Ostdeutschland betrifft, etwas vermittelt über den Fall des Eisernen Vorhangs. Was dem ähnlich ist, ist eben diese Unabhängigkeit von Moskau. Und ich glaube mich auch daran zu erinnern, dass nicht nur der Fall der Mauer und die Öffnung der Grenzen nach Westen etwas war, was sehr befreiend war, sondern eben auch diese Unabhängigkeit von Moskau etwas war, was erst einmal sehr befreiend war.
Jetzt haben Sie da, also genau, was Sie so erzählen, also auch diese Momente, man kann sie sich vorstellen, wenn Sie also in solche Gespräche gegangen sind, auch Gemeinsamkeiten erlebt haben und eben, Sie haben eben gesagt, Ukrainer zu Freunden geworden sind. Ihr Roman war kaum fertiggestellt, da war der Überfall auf die Ukraine. Das heißt, Ihr Buch ist eigentlich mit diesem Thema jetzt groß geworden. Wie geht es Ihnen damit?
Das ist natürlich eine schreckliche Verbindung. Mhm. Also ich meine, wenn es möglich wäre, den Krieg rückgängig zu machen und dafür dem Buch nicht so viel Aufmerksamkeit zu verschaffen, würde ich das natürlich sofort tun. Das ist natürlich irgendwie ein sehr erschreckender Gedanke. Also ich kann mich noch, also die zwei prägendsten Momente zum Beginn des Krieges waren der Abend davor, also der Abend des 23. Februar, da hatte die Sendung Monitor, die ja viele kennen, die hatten so eine Infografik gepostet in sozialen Medien, ich glaube Twitter war es gewesen, und dort mal so nebeneinander gestellt, wie abhängig Deutschland von russischen Energieträgern ist versus wie unabhängig Russland vom Rest der Welt ist. Und da schoss mir eine Übelkeit in den Magen, weil dann irgendwie sofort klar war, jetzt ist ja was in Gange, was nicht mehr aufzuhalten geht. Und dann kam der Morgen des 24., wo ich dann früh morgens 6:30 das Radio angemacht habe und dann die Nachrichten der Nacht kamen im Deutschlandfunk. Und der Moderator mit einem Gast am Telefon über die Ereignisse der Nacht sprach und auf beiden Seiten so eine Ratlosigkeit war. Und ich glaube, das Wort Krieg ist da noch gar nicht gefallen. Aber es war natürlich schon klar, es ist jetzt etwas in Gang gesetzt, was viel mehr ist als das, was man vorher befürchtet hatte. Und ich habe dann zuerst natürlich alle Freunde, also Nachrichten geschickt, die ich kenne dort, die ich kenne hier, diejenigen, von denen ich wusste, dass sie eng mit dem Land verbunden sind, erst einmal Nachrichten geschickt. Wie geht's euch? Wo seid ihr? Seid ihr in Sicherheit? Und das waren ja auch die letzten Züge des Romans. Also das war so die letzte Lektoratsüberarbeitung. Es stand eigentlich wirklich nur noch die Danksagung auszuschreiben, was ja eigentlich ein ganz schöner Moment ist. Und auch dieser Kiew-Teil war mir noch sehr präsent in dieser Überarbeitung und jetzt drohen da russische Panzer durchzurollen.
Also das heißt, die Danksagung haben Sie dann eben auch genutzt, um genau diesen Gefühlen eigentlich Ausdruck zu geben, weil da war ja noch was ganz anderes passiert, als Sie, ja, als Sie sich vorgestellt haben, was am Ende dieses Romans eben oder wenn er öffentlich wird, tatsächlich passiert. Jetzt habe ich, also ich bekomme mit, Ihnen ist durch die Recherche, sind Ihnen sehr viele Menschen nahe gerückt. Der Ausgangspunkt war ja gewesen, Sachsen kennenzulernen. Was ist denn da eigentlich geblieben an innerem Verhältnis?
Na, es ist natürlich ähnlich. Es findet eine Differenzierung statt. Ne? Also wenn man hat ja, also es geht mir ja auch so schnell mal so ein Pauschalbild, obwohl ich ja in Sachsen auch wohne. Aber wenn wie jetzt im Herbst neulich wieder Demonstrationen sind, mit Russland fahren, dann habe ich kurz den Impuls, wegzuziehen oder ich habe keine Lust mehr und bin da ganz verstört und weiß gar nicht, was hier los ist. Und das ist, wenn man dann vor Ort ist, merkt man natürlich, dass es ein differenziertes Bild gibt. Also, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich auch für andere Dinge einsetzen. Das ist zum Beispiel auch in dieser Geschichte um Bad Schlema, das, was man da ja miterzählen kann, ist einen wahnsinnigen Pragmatismus und eine wahnsinnige Motivation, es wieder schön zu machen. Also diese Renaturierung des Uranbergbaugebietes ist ja gelungen, Stand jetzt. Also es ist wahrscheinlich eine Ewigkeitsaufgabe, die wird nicht abgeschlossen sein. Aber wenn man jetzt dorthin fährt, dann ist es dort eben nicht mehr so wie 1990, 1989. Und das in relativ kurzer Zeit ist das ja gut gelungen. Und das ist natürlich schon eine große Leistung auch.
Also der differenzierte Blick eben auf die Gebiete auch direkt, die man sich vielleicht immer noch wieder erschließen muss, obwohl man direkt da lebt. Tina Bruschmann ist zu Gast. Wir halten mal fest, also Romangeschehen und Leben der Autorin müssen keine Gemeinsamkeiten haben. Aber ein Interesse muss natürlich vorhanden sein, das haben Sie uns erläutert. Eine Fragestellung vielleicht am Anfang zumindest, ein Thema, was verhandelt werden will. Eine ähnliche Erfahrung wie die Protagonistin haben Sie aber tatsächlich gemacht. Und zwar den Systemwechsel als Jugendliche bzw. junge Erwachsene erlebt. Sie haben ihn ja auch eben schon angesprochen. Sie selber sind geboren 1975 in Schmalkalden und dann nach Gera umgezogen. Was sind so die prägendsten Erinnerungen Ihrer Kindheit?
Also ich meine, es vor 89 tatsächlich.
Ja, Kindheit,
so,
genau.
Kindheit, okay. Ja, die prägendsten Erinnerungen sind tatsächlich die mit dem System zu tun haben. Also beispielsweise eine 1. Mai-Demonstration. Mhm. Also daran, an dem Bild kann man es vielleicht ganz gut deutlich machen. Das war an sich erstmal ein ganz netter Tag, weil es war schulfrei. Man ist mit der Schule zur 1. Mai-Demonstration natürlich gegangen. Alles, was sich darum dann drehte, hatte so eine gewisse Merkwürdigkeit. Und ich weiß auch noch, dass mir das als Kind schon zumindest spürbar war, auch wenn ich es vielleicht nicht hätte artikulieren können, was. Also wir sind dort mit Pionierbluse und Pionierhalstuch und dem sogenannten Wink-Element. Das war dann entweder eine gebastelte Nelke oder ein Fähnchen auf die Demonstration gegangen und defilierten an diesen Tribünen vorbei mit diesen alten, grau gewordenen Funktionären und dann war mal die Rede von Revolution und Kampf und
da passte was nicht
zusammen, genau. Und das ist schon so eine sehr prägende Kindheitserinnerung.
Also da passte genau. Was nicht zusammen mit 14. Als Sie 14 waren, war dann 89, 90. Was hatten Sie da für Vorbilder oder Orientierung oder war vor allem Unsicherheit? Was war so in Ihnen als Kind, als Jugendliche in dem Fall?
Also ja, also die Zeit war sehr, sehr intensiv und sehr spannend, weil ja, wie Sie schon sagten, so zusammenfiel das Erwachsenwerden, Pubertät, der Fall der Mauer und Dirty Dancing. Also das Gefühl dazu war eine große Befreiung. Tatsächlich
Befreiung, weil ich immer so überlege, auch die Erwachsenenwelt, also deswegen frage ich nach Orientierung. Wer hat Ihnen Orientierung geboten?
Ich glaube, ich hatte erstmal kein Bedürfnis nach Orientierung.
Okay.
Und zwar deswegen, weil also Ende der 80er Jahre war ich ja schon im Alter, wo man zunehmend sozusagen sich überlegen muss, was wird denn mal? Welche Ausbildung will ich machen? Will ich Abitur machen? Etc. pp. Ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung, welche Position ich in meinem Leben und in diesem Land haben möchte oder welchen Beruf ich ergreifen möchte. Ich wusste, Abitur kann ich nicht machen. Der Weg ist schon mal verbaut.
Warum
jetzt nicht so sehr aus politischen Gründen, sondern weil es damals eine sehr strikte Regelung gab, wer zur EOS, also zur erweiterten Oberschule, darf und wer nicht. Und man musste einen Notendurchschnitt von weit unter 1,5 haben. Und da wäre ich nicht hingekommen. Also das hatte natürlich auch politische Gründe im Sinne von, dass die DDR irgendwie keine Akademikerinnen und Akademiker haben wollte aus irgendeinem Grund. Also jedenfalls war der Weg war versperrt und es wäre also, das war ja schon eine Industriegesellschaft, eine sehr, ja, ingenieurlastige Gesellschaft in gewisser Weise.
Stellung?
Also das heißt, es wäre ein Beruf geworden, irgendwas in einem Kombinat oder im Handel oder so. Und ich wusste auch schon über diesen praktischen Arbeitunterricht, den wir ja in der 7. oder 8. Klasse, weiß gar nicht mal so ganz genau, hatten. Das wird schwierig. Also das wird für mich wird es richtig schwierig. Und als die Mauer fiel und dann eröffnete sich erstmal dieser Möglichkeitshorizont quasi ins Unendliche. Und das war erstmal eine riesengroße Befreiung. Ich konnte Abitur machen. Das war schon mal das Erste, auch so eine Art Zeitaufschub, um sich noch nicht so gleich entscheiden zu müssen. Und lange Zeit war ich gar nicht so sehr auf der Suche nach Orientierung, aber muss aber für die Wendezeit, damit meine ich jetzt nicht 89, sondern die Transformationszeit danach, trotzdem sagen, dass es intensiv war. Es war auch sehr erfahrungsreich, aber es war natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Mhm. Also ich habe relativ lange dann auch wirklich noch gebraucht, um irgendwie einen Platz für mich zu finden.
Sie haben angefangen, erstmal Jura zu studieren.
Genau.
Also war das auch so ein, ich gucke mal mir das, also das Rechtssystem interessiert mich oder was? Oder war erstmal, ich muss mich erstmal parken irgendwo.
Ich glaube eher so in die Richtung, genau. Also ich denke, dass das Kriterium damals war tatsächlich, ich möchte etwas studieren, was ich in der Schule noch nicht kennengelernt habe. Hat sich dann auch schnell als eine Sackgasse herausgestellt. Also zum einen, was das Thematische betrifft. Also ich habe da keinen Zugang gefunden zu sozusagen diesem Wissenssystem Recht. Und es fällt mir auch immer noch wahnsinnig schwer, Verwaltungstexte oder Rechtstexte zu lesen. Ich habe da tatsächlich keinen Zugang dazu. Und das andere war aber auch, dass mich dieses System Universität wahnsinnig überfordert hat. Weil, wie schon eben erwähnt, es lag überhaupt nicht im Bereich des Vorstellbaren, dass ich mal studieren werde. Und ich bin auch tatsächlich so aufgewachsen. Und die Lehrerinnen von damals haben mir nicht gesagt, ja, du kannst leider nicht studieren, weil wir brauchen nicht so viele Akademiker. Sondern die haben ja gesagt, zumindest war das in meinem Fall so, ja, sorry, das ist zwar ganz gut, was du hier machst, aber von den geistigen Anlagen reicht es leider nicht. Und sich da wieder rauszuarbeiten, ist einfach sehr schwierig. Und das hat mich erstmal total überfordert.
Aber das mussten Sie aber alles alleine machen. Also so Eltern oder Umfeld hat Sie in welcher Weise unterstützt oder war mit sich selbst beschäftigt ja vielleicht auch?
Nee, unterstützt immer im Sinne von, wir finden gut, was du machst. Aber es gab jetzt auch keine Vorlage in dem Sinne. Also ich komme jetzt nicht aus einem Akademikerinnenhaushalt, wo da schon vielleicht in so einem kulturellen Sinne das vorgeprägt war, wie man in so einer Welt sich bewegt.
Sie haben dann tatsächlich, ich sag mal jetzt, den Mut gehabt, das Studium abzubrechen und was ganz anderes anzufangen, nämlich eine Ergotherapeutenausbildung. Also ich habe es jetzt Mut bezeichnet, wollte aber wissen, war das für Sie auch so ein Moment vielleicht auch des Scheiterns oder war das einfach nur, nö, das war nichts, ich probiere was anderes?
Das Scheitern habe ich es eigentlich nicht empfunden, weil einfach, es war zu fremd. Also es war ja nicht so, dass ich gemerkt habe, ich will das unbedingt und kann es aber nicht, sondern es kam ja sozusagen, dass ich finde keinen Zugang dazu, ich bin überfordert und habe auch da keine positiven Erfahrungen. Es kam so alles zusammen, von daher war es nicht unbedingt ein Scheitern. Ich wollte dann eigentlich Psychologie studieren, habe mir das aber wiederum nicht getraut, weil ich dachte, wenn ich dann nochmal in diesem Umfeld Universität scheitere, dann stehe ich ja wieder da, ohne eine Möglichkeit zu haben, Geld zu verdienen und finanziell unabhängig zu werden. Deswegen die Berufsausbildung.
Also ein durchaus ein Weg mit vielen Schleifen. Mhm. Zu Gast ist heute die Autorin Tina Pruschmann. Ich sage Autorin, aber bisher haben wir sie als angehende Jurastudierende und als Ergotherapeutin kennengelernt. Wann kam das Schreiben in ihr Leben? Wann ist die, ja...
Es hat sich so eingeschlichen, würde ich sagen. Genau, das war tatsächlich die am wenigsten bewusste Entscheidung, würde ich rückblickend tatsächlich sagen. Ich habe nach der Ergotherapieausbildung angefangen, als Ergotherapeutin auch zu arbeiten und habe parallel dazu das Studium dann eben doch noch nachgeholt. An der Fernuniversität Hagen habe ich Soziologie und soziale Verhaltenswissenschaften studiert. Und dann stellte sich aber natürlich wieder die Frage, ja, was will ich denn, was ist denn nun jetzt mein Platz im Leben? Weil ich habe auch in der Ergotherapie gemerkt, dass ich da nicht so ganz richtig aufgehoben bin in diesem therapeutischen Kontext. Und dann schlich sich das so in mein Berufsleben. Es fing irgendwie an mit so ein paar Texten. Das waren so Rezensionen von Fachbüchern. Dann habe ich relativ lange für den Thieme Verlag, für eine Fachzeitschrift gearbeitet. Die hatten ein relativ modernes Konzept, wo man also nicht nur Fachtexte geschrieben hat, sondern eben auch das etwas magazinig und reportagig und Feature schreiben konnte.
Und so hat sich das Schreiben in ihr Leben.
Und so habe ich das Handwerk und so habe ich Freude daran gefunden, habe dann angefangen, mir sozusagen mich mit allen Textsorten, also journalistischen Textsorten, aber eben auch Werbetextsorten zu beschäftigen, wie die so funktionieren, das wollte ich wissen. Und zum literarischen Schreiben bin ich tatsächlich dann auch über diesen Weg gekommen. Aber was da noch dazu kam, was dann den Ausschlag gab, mich mit der Literatur zu beschäftigen, ist, dass ich tatsächlich Zeit meines Lebens mich in allem, was ich versucht habe, immer so ein bisschen fehl am Platz gefühlt habe. Und die Literatur war das erste Medium, sage ich jetzt mal, wo ich dieses Gefühl, so ein kleines bisschen fehl am Platz zu sein, professionalisieren konnte, sozusagen.
Das ist ein schöner Gedanke.
Und das...
Ausgebaut haben Sie das über die Schreibwerkstatt Leipzig oder haben sich auf jeden Fall da auch Anregungen und Handwerk gebracht? Ich finde diesen, also so wie ich es jetzt eben verstanden habe, ist so die, auch dieser mäandernde Lebensweg, gibt ja eigentlich auch viele Erfahrungen und natürlich auch wieder Stoff zum Verarbeiten, eben zum Literarischen. Ne? Also das höre ich da jetzt so raus. Andererseits ist die Schriftstellerei natürlich ein ziemlich harter Job. Also außer die Autorin hat einen Topseller irgendwie. Das ist, wie läuft so ein Alltag? Also Sie haben ja jetzt noch verschiedene Ausbildungen im Rücken, die helfen Ihnen durchaus?
Die helfen sehr. Also ich habe lange Zeit gedacht, dieses Mäandernde ist irgendwie ein Nachteil, habe jetzt aber festgestellt, vor allen Dingen am Beginn der Corona-Pandemie, dass der mäandernde Lebensweg wegen wahnsinniger Vorteil ist, weil man sich auf sehr, sehr viele Stellen einfach auch bewerben kann oder Dinge tun kann, um Geld zu verdienen. Und so ist es jetzt natürlich auch. Ich habe eine Teilzeitstelle in einem Krankenhaus in den Sana Kliniken Leipziger Land und arbeite dort in der Abteilung Unternehmenskommunikation. Mhm. Und so finanziere ich auch natürlich mein Schreiben.
Ist das ein Gefühl, das ist mein Brotjob, mein Knochenjob? Oder ist das eigentlich so, das ist auch ein genauso wichtiger Teil in meinem Leben? Also wie kriegen Sie das so unter einen Hut?
Momentan würde ich sagen, es ist ein genauso wichtiger Teil in meinem Leben aus mehreren Gründen. Also das Arbeiten in dem Job ist so ungefähr auf allen Ebenen das Gegenteil dessen, was die Schriftstellerei ist. Also es gibt eine relativ vorgegebene Struktur, was mir durchaus auch mal ganz gut tut. Wir sind dort ein Team zu fünf, die sehr, sehr gut miteinander arbeiten. Das macht auch wirklich Freude. Und natürlich ist so ein Krankenhaus auch ein sehr interessanter sozialer Ort. Mhm. Schon mal deswegen, weil dort so viele Berufsgruppen zusammenkommen. Also es ist tatsächlich so ein kleines Abbild der Gesellschaft auch. Und das ist natürlich inspirierend, na klar.
Also Inspiration auch daraus ziehen. Jetzt sind Sie mit dem Buch Bittere Wasser ja beispielsweise, also gute Verkaufszahlen, viel Interesse und auch auf Lesungen. Was für Reaktionen haben Sie bei den Lesungen? Also jetzt würde mich auch gerade das Ost-West-Thema interessieren, Wendezeit.
Also erstmal grundsätzlich sehr viel positive Reaktionen. Vergangene Woche war ich in Dresden in der Bibliothek zu einer Lesung. Da waren auch Menschen dabei, die den Uranbergbau auch kennen. Das ist ja da relativ nah. Und da gab es so Reaktionen im Publikum, so, ja, stimmt, so war das früher. Aber ein Herr sagte auch, das war jetzt aber auch ganz schön negativ. Da gab es ja auch Positives. Das ist mir jetzt etwas kurz gekommen. Und also da gibt es schon.
Das kann ist
schon,
einsteigen in Diskussionen.
Da kann man einsteigen in eine Diskussion, genau. Es gab aber auch schon Enttäuschungen, dass zum Beispiel die Zirkusgeschichte gar nicht die reale Zirkusgeschichte des Staatszirkus der DDR ist. Da muss ich dann betonen, ja, es ist ein Roman, es ist trotzdem ich sehr an den realen Fakten recherchiert habe, das Komponieren des Ganzen ist immer eine literarische Entscheidung und da siegt die Fiktion natürlich.
Ich weiß gar nicht, haben Sie vorhin eigentlich das Wort Heimatroman in den Mund genommen? Ist es ein Heimatroman?
Ja, ich habe das Wort in den Mund genommen, wobei ich gar nicht so richtig weiß, ob das jetzt so stimmt. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein bisschen vielleicht provokativ gewählt, weil der Begriff ja von der anderen Seite benutzt wird. Aber ich glaube, das ist natürlich jetzt nicht so ganz ernst gemeint.
Sie haben ein wunderbares, so verschiedene Sachen sind mir aufgefallen. Sie haben das Wort, die Lieblingsbluse mit blauer Spitzenstickerei kommt vor. Da habe ich so gedacht, das ist, die wird nämlich plötzlich zu eng. Und da habe ich so, natürlich auch ein schönes Bild irgendwie so für die innere Veränderung. Also Jugendliche wird einfach größer, passt nicht mehr in die alte Kinderbluse rein. Aber auch Zerrissenheit mit der Heimat. Also diese blauer Spitzenstickerei. Also solche Dinge kommen immer wieder vor in ihrem Roman. Und ein Wort hat mir gut gefallen, das Fassadentraining. Das ist das Erlernte, und irgendwie so die Fassade wahren, ne? Da haben Sie, das geht weit über einen Heimatroman hinaus, ist ein Roman über die ostdeutsche Veränderung.
Ja, es sind halt auch so diese Bekenntnisrituale der DDR, die ja, wie ich schon vorhin sagte, ne, schon so von Kindheit auf so antrainiert wurden, auf so eine merkwürdige Art.
Sie sind ja nicht nur als Schriftstellerin in diesem Thema unterwegs, sondern auch in dem Verein Lauter Leise.
Ah, da muss ich kurz einhaken. Ich bin nicht mehr Mitglied im Verein Lauter Leise, aber ein Gründungsmitglied.
Und unterstützen, haben ihn lange unterstützt. Was macht der Verein Lauter Leise?
Na, gegründet hat er sich, er geht zurück auf eine Initiative Literatur statt Brandsätze. Das ist eine Initiative der Leipziger Autorin Anna Kaleri. Die hat diese Initiative in Reaktion auf die eben auf die politische Situation 2015, 2016 ins Leben gerufen, als eben tatsächlich eine Wiederholung von Rostock, Lichtenhagen und Hoyerswerda drohte. Und wir sind damals mit der Initiative mit sächsischen Autorinnen und Autoren übers Land gezogen und haben dort Veranstaltungen angeboten. Und aus diesem Gedanke heraus hat sich der Verein Lauter Leise gegründet, um eben diese Kulturveranstaltungen weiterhin anbieten zu können, vor allen Dingen dort, wo es sie wenig gibt. Und das macht der Verein auch weiterhin und die Anna Kaleri ist da auch weiterhin sehr, sehr engagiert.
Tina Pruschmann, wir haben uns lange über Ihr aktuellen Roman unterhalten, mit dem gehen Sie auch auf Lesung. Also Leute, können Sie demnächst mit Ihnen in Diskussion eintreten?
Ja, also weiter geht's am schon nächste Woche am 27. und 28. März, da bin ich beim Literaturfestival Erzählzeit ohne Grenzen. Das ist ein deutsch-schweizerisches Literaturfestival. Dort lese ich einmal in Behringen, das ist bei Schaffhausen, und einmal in Tengen-Büsslingen.
Also jetzt ein ganz anderes, das wird ja dann wahrscheinlich auch interessant, wenn Sie mit diesem Thema mal so in eine ganz andere, also Westregion gehen.
Genau. Genau.
Freuen Sie sich auf solche Diskussionen?
Da freue ich mich sehr drauf, weil das gab es momentan noch nicht. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie dort die Diskussionen sind. Und ich glaube, ich muss dann auch noch mal überlegen, dass ich ein paar Dinge anders anmoderieren muss, weil die Vorkenntnisse ja vielleicht
die Vorkenntnisse
nicht die gleichen sind.
Genau. Ja. Einen Termin noch?
Genau, am 1.4. Hier ganz in der Nähe in Rudo in der Dorfkirche lese ich am Nachmittag.
Tina Pruschmann, heute war sie hier zu Gast. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier im Studio.
Ja, vielen Dank für die Einladung.